ARD Sounds.
Wir haben viel auch in Internetforen recherchiert, zum Beispiel die Freier schreiben da überraschend freizügig über meiner Meinung nach auch strafrechtlich Relevantes.
Also es gibt legale Prostituierte in illegalen Wohnungen, es gibt aber auch in legalen Wohnungen illegale Prostituierte.
Viele der Prostituierten sind ja keine Deutschen, die kommen ja oft aus dem Ausland. Das ist ja ein großer Teil des Problems, oder?
Die sind der Sprache natürlich nicht mächtig, die wissen nicht, wo sie hingehen sollen.
Auch das haben uns Ermittler erzählt, dass Frauen häufig in diesen Wohnungen ohne Papiere, ohne Winterkleidung zum Beispiel leben. Das heißt, im Winter könnten sie zum Beispiel die Wohnung gar nicht verlassen, wenn sie es wollten.
Um illegale Bordelle, um den Verdacht, dass viele Frauen möglicherweise zur Prostitution gezwungen werden und welche Rolle Fälle von Menschenhandel in dieser Branche noch spielen, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Meine Kolleginnen Rebecca Kupfner und Nina Böckmann haben sich damit beschäftigt. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über ihre Recherchen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo Rebecca.
Hallo Cecilia.
Hallo Nina.
Hallo.
Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche. Alle 14 Tage montags gibt es neue Folgen in ARD Sounds. Abonnieren Sie uns doch, dann verpassen Sie keine der neuen Folgen. Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Ich habe es schon mal kurz angerissen im Intro, jetzt noch mal ganz genau. Worum geht es bei eurer Recherche?
Bei unserer Recherche geht es hauptsächlich darum, dass es immer vermehrt illegale Wohnungsbordelle in Ostdeutschland gibt und Frauen mutmaßlich zu Prostitution gezwungen werden und dass da auch Menschenhändler dahinter stecken.
Wie seid ihr denn auf dieses Problem gestoßen? Gab es da einen konkreten Anlass, Nina?
Also tatsächlich hat sich bei uns jemand gemeldet, der sich in der Szene ziemlich gut auskennt. Und der hat auf das Problem hingewiesen. Er hat zum einen darauf hingewiesen, dass es einen Haufen von Wohnungsbordellen gibt, die seiner Kenntnis nach eigentlich nicht existieren dürften. Dem sind wir nachgegangen. Und der Informant hat uns aber auch darauf hingewiesen, dass aus seiner Warte vor allem die Zahlen der asiatischen Prostituierten sehr herausstechen würden, weil die nach seiner Kenntnis eigentlich nicht so richtig deckungsgleich sind mit dem, was angemeldet ist an Prostitutionsstätten und auch an Prostituierten.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das ja nicht unbedingt eine offene Szene ist. Du hast schon gerade gesagt, Nina, ihr hattet einen Informanten. Wie seid ihr sonst noch vorgegangen bei den Recherchen?
Wir sind vor allem sehr vorsichtig vorgegangen, würde ich sagen. Also wir haben uns langsam rangetastet, wir haben viel gelesen, wir haben viel auch beispielsweise in Internetforen recherchiert zu einzelnen Adressen. Die sind erstaunlich offen und zum Beispiel die Freier schreiben da überraschend freizügig über meiner Meinung nach auch strafrechtlich Relevantes und über Adressen, über einzelne Frauen. Wir haben dann natürlich auch viel telefoniert. Wir haben mit vielen Leuten das Gespräch gesucht, ob nun auf behördlicher Seite oder aber auch in der Szene, und sind da eigentlich immer wieder auf eine sehr große Skepsis, eine sehr große Vorsicht gestoßen. Und es gibt an fast allen Stellen eigentlich auch ein Problembewusstsein. Also das illegale Wohnungsbordelle existieren und dass Frauen da perspektivisch auch nicht unbedingt freiwillig drin arbeiten, das sind meiner Meinung nach keine Geheimnisse.
Das habt ihr ja auch in den Foren lesen können.
In den Foren konnte man zum Teil, würde ich sagen, nachlesen, dass den Männern bewusst ist, dass die Frauen da höchstwahrscheinlich nicht freiwillig arbeiten und dass ihnen das aber auch egal ist.
Durch einen aktuellen Prozess, wo es um Wohnungsbordelle ging, wussten wir auch, dass es sich um vermutliche organisierte Kriminalität handelt. Deswegen mussten wir da auch sehr vorsichtig rangehen und haben auch im Internet auf so Erotikplattformen stehen ja oft gar nicht so offen die Adressen dieser Wohnungsbordelle. Und deswegen mussten wir auch die Frauen anschreiben. Und da war es uns natürlich auch wichtig, so Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, dass unsere privaten Telefonnummern jetzt nicht rausgegeben werden.
Verständlich. Lasst uns mal die Hörerinnen und Hörer mitnehmen auf diese Recherchereise, die ihr gemacht habt. Ihr seid viel unterwegs gewesen, vor allen Dingen im Sendegebiet. Rebecca, du bist gewesen in Plauen, das ist im Vogtland in Sachsen.
Da war ich bei einer Hilfsorganisation, dem Verein Caro. Und habe mich dort mit der Geschäftsführerin, der Frau Katrin Schauer-Kelpin, getroffen. die schon seit über 30 Jahren Frauen in Notlagen hilft und auch Frauen aus der Prostitution raushilft quasi mit ihrem Team. Mit der konnte ich mich viel unterhalten. Die hat uns gezeigt, wie sie auch selbst recherchieren im Internet, aber auch vor Ort. Also die machen Streetwork, aufsuchende Arbeit, weil es total schwierig ist, die Frauen auch zu erreichen. Deswegen fahren die auch regelmäßig raus zu den Wohnungen, klingeln dort, versuchen mit den Prostituierten in Kontakt zu kommen.
Das stelle ich mir schwierig vor, weil viele der Prostituierten sind ja keine Deutschen. Die kommen ja oft aus dem Ausland. Das ist ja ein großer Teil des Problems, oder?
Die sind der Sprache natürlich nicht mächtig. So, die wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Das ist auch einer der Kernprobleme, vor allem auch, die wechseln ja die Wohnungen wöchentlich. Also die sind jetzt mal eine Woche in Plauen, dann sind sie eine Woche in Zeitz, dann sind sie wieder eine Woche vielleicht sogar in Rheinland-Pfalz drüben. Und das macht es natürlich für die Streetworkerinnen ganz schwierig, die Frauen auch zu erreichen.
Da muss man aber vielleicht auch ergänzen an der Stelle, dass das jetzt nicht nur in dem Bereich illegaler Prostitution so ist, dass die Frauen rotieren, sondern das scheint sehr gängig zu sein, dass die Frauen wöchentlich an anderen Orten sind. Also dass es scheinbar eine Nachfrage gibt nach einem permanent wechselnden Angebot. Das nutzen aber natürlich diese kriminellen Strukturen auch.
In eurem Film kommt ja Katrin Schauer-Käpping auch zu Wort. Und ich fand das einen interessanten Aspekt. Da ging es um eine Frau aus der Dominikanischen Republik, die auch sehr, sehr jung wohl zu sein schien. Und auch noch um andere Frauen und ihre Erfahrungen, die sie gemacht hat. Aufgrund dessen, dass die Frauen eben auch teilweise sehr schlechte Erfahrungen in ihren Heimatländern mit Staat und mit Behörden gemacht haben.
Eine Frau aus der Domrep mit 18 Jahren. Kann man sich ungefähr vorstellen, was die dort von Polizeistrukturen, was die von Erfahrung hat. Die aus Ungarn mit Sicherheit nicht anders, es wird eine Roma-Frau sein, wo die Polizei schon ganz radikal gegen Roma in Ungarn vorgeht. Die sehen die Polizei als Feindbild.
Es war generell für uns total schwierig, jemanden zu finden, die mit uns überhaupt drehen wollten. Weil die Hilfsorganisationen haben alle gesagt, sie wollen nicht erkannt werden und schon gar nicht können wir bei der aufsuchenden Arbeit, also beim Streetwork dabei sein. Das war auch eigentlich mit der Frau Schauer-Kelpin so ausgemacht, dass sie nicht zu Frauen geht, währenddessen wir drehen. Und dann ist sie aber trotzdem spontan stehen geblieben, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, mit Herzblut ist sie bei der Arbeit dabei, ist dann doch spontan zu Frauen in die Wohnung gegangen. Wir durften natürlich nicht mit rein, weil die Gefahr eben da halt besteht, dass die Frauen das Vertrauen quasi dann verlieren gegenüber der Hilfsorganisation. Und das war so ein bisschen schwierig natürlich für uns auch beim Drehen, aber wir waren ganz froh, dass Schauer-Kelpin trotzdem so offen uns gegenüber war.
Meiner Erfahrung nach gab es auch noch eine andere Schwierigkeit bei der Suche nach einer Hilfsorganisation, die auch mit Prostituierten zusammenarbeitet, die auch mit uns spricht. Und das ist mein Eindruck zumindest gewesen, da gibt es einfach auch eine extreme Lagerbildung, also eine politische Lagerbildung. Weil das Thema Prostitution, würde ich sagen, tatsächlich gespalten ist in zwei Lager. Also zum einen gibt es die, die sagen, es müsste gänzlich verboten werden, die sich für die Einführung des nordischen Modells aussprechen. Also was eben vorsieht, dass Prostitution nicht mehr legal ist. Das nordische Modell sieht aber nicht vor, dass die Frauen dann dafür belangt oder verfolgt werden, sondern eben die Freier, die das in Anspruch nehmen. Das ist das eine Lager. Das andere Lager spricht nicht von Prostitution, sondern spricht zum Beispiel von Sexarbeit und setzt sich sehr stark dafür ein, dass diese Arbeit ihrer Auffassung nach genauso eine Arbeit ist wie jede andere Arbeit. Auch da würde ich sagen, gibt es innerhalb dieser Organisationen, die mit Prostituierten zusammenarbeiten, schon auch diese Lagerbildung und eine Vorsicht oder eine große Sorge, dass es eine Stigmatisierung der Prostituierten gibt durch eine Berichterstattung. Das war jetzt für unsere Arbeit nicht besonders leicht, weil letztlich muss man sagen, uns geht es natürlich nicht darum, ein Stigma aufzumachen, was die Prostituierten betrifft, sondern wir wollen auf einen Straftatbereich gucken. Und das ist der von letztlich Zwangsprostitution, aber auch vom Betrieb illegaler Bordelle. Also wahrscheinlich eher eine Ordnungswidrigkeit, aber in keinem Fall geht es ja darum, Prostitution oder Prostituierte anzuprangern.
Das ist dann halt natürlich auch eine Definitionssache, ne? Also wir waren ja auch bei Schauer-Kelpin. Für sie ist Zwangsprostitution das Wort viel breiter gefächert. Also für sie ist eigentlich jede Prostituierte zwangsprostituiert, sei es jetzt aus ökonomischen Gründen. Also da muss jetzt keiner dahinter stehen und jemanden, eine Frau richtig dazu zwingen, sondern für sie sind 99,9% der Frauen eigentlich zwangsprostituiert.
Und das macht es kompliziert, weil es gibt natürlich eine juristische Definition von Zwang. Und dann gibt es aber, würde ich sagen, die moralisch-ethische Frage von Zwang. Ist ein ökonomischer Zwang ein Zwang, der Frauen dazu zwingt, der Prostitution nachzugehen oder weil sie vermeintliche Schulden abbezahlen müssen? Das ist breit. Und wir haben aber diesen Bereich des politischen Umgangs damit, die Frage nordisches Modell, ja oder nein, die stellen wir nicht in diesem Film, sondern wir gucken auf den Bereich illegale Wohnungsbordelle und wie damit umgegangen wird.
Und dafür bist auch du unterwegs gewesen, Nina. Du bist unter anderem in Halberstadt gewesen, bei einer Adresse, an der ihr ein illegales Wohnungsbordell vermutet habt. Und da gab es eine Undercover-Aktion. Was habt ihr gemacht?
Diese Adresse, die ist uns mehrfach geschickt worden im Vorfeld. Wir haben ja, das hat Rebecca vorhin schon gesagt, natürlich versucht, irgendwie erstmal in Kontakt zu kommen. Da schreibt man dann Telefonnummern an und chattet mit denen bei verschiedenen Messenger-Diensten. Und bekommt dann eigentlich relativ schnell ein Angebot geschickt und auch eine Adresse geschickt. Und weil wir journalistisch auch eine Pflicht haben, zu überprüfen, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht, wollten wir natürlich überprüfen, ist das denn wirklich eine Adresse, an der auch Sex angeboten wird? Also ist da was, ist da eine Frau? Und haben uns deshalb auf den Weg gemacht nach Halberstadt und einen Kollegen getroffen vor Ort, der dann für uns tatsächlich da reingegangen ist, weil die Problematik natürlich ist, dadurch, dass wir zwei Frauen sind, die das recherchiert haben, war das ein Hindernis, was wir nicht ohne externe Unterstützung hätten nehmen können. Was aber meiner Meinung nach elementar ist, um an der Stelle weiterzukommen und sagen zu können, ja, da ist tatsächlich was in diesem Haus, da wird tatsächlich Sex angeboten.
Und was der euch dann erzählt hat, du hast im Auto gewartet und was er erzählt hat, das hören wir uns jetzt gleich mal an.
Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich denke, in dem ganzen Haus gibt es nur solche Wohnungen. Eine Überwachungskamera gab es oben bei die gab es aber auch bei ich gehe also davon aus, dass auch bei dem Gewerbe nachgegangen wird. Als er dann hat geöffnet, hat mich dann in die Hand genommen, reingeführt und meinte, ich muss leise sein, hat mich in die Küche geführt, hat kein Wort Deutsch verstanden, also wirklich überhaupt nicht. Gesagt, ich muss kurz warten, warte. Ich dachte mir, wo geht sie denn hin? Weil die ist dann jetzt in einem Vorhang verschwunden. Es waren, glaube ich, insgesamt noch zwei Zimmer in der Wohnung. Und bin dann nochmal hinter dem Vorhang gegangen und habe dann gesehen, dass da offensichtlich noch ein Kunde drin war. Der ist dann gegangen, dann hat sie mich reingebeten. Die konnte kein Deutsch, hat dann das Handy aufgemacht, eine Übersetzungs-App. Ich habe gefragt, was kostet es denn? Eine Stunde 80 Euro, meinte sie.
Man kann das im Film sehen, da geht da so ein bisschen so ein Treppchen hoch und dann ist die Tür mit so einer Art Lichterkette, mit so einer bunten umrandet, wo man so denkt, naja, fällt schon auch ein bisschen auf im Haus, oder?
Wir haben tatsächlich Hinweise darauf, dass nicht nur in dieser oberen Wohnung, sondern auch im Rest des Hauses der Prostitution nachgegangen werden könnte. Das wissen wir vor allem tatsächlich auch aus diesem Freierforum, weil da eben Männer von unterschiedlichen Stockwerken schreiben, auf denen sie dann Frauen besucht haben. Das wissen wir aber auch, weil unser Kollege, der da drin war, eben beschrieben hat, dass auf allen Stockwerken Kameras angebracht sind. Und das wiederum haben uns verschiedene Ermittler erzählt, sei ein typisches Indiz, weil eben überprüft wird, wie viel Verkehr ist da, wie viele Freier sind da, wie viel müssten die Frauen also theoretisch eingenommen haben.
Ja, zur Kontrolle der Frauen sind die da.
Unter anderem scheint das der Fall zu sein. Wir haben aber auch eine Weile uns diese Wohnung angeguckt, dieses Haus angeguckt und haben da mutmaßlich auch jemanden vorstehen sehen, der also unserer Ansicht nach höchstwahrscheinlich auch ein Freier war, der auf sein Handy geguckt hat, wahrscheinlich genauso wie wir, dann den Namen geschickt bekommen hat, mit welche Klingel er drücken muss, der dann, also ich würde sagen, genauso wie der Kollege letztlich vor der Tür stand. Was tatsächlich dann die größere Überraschung war, vor allem für den Kollegen, war, dass er halt eben nicht alleine war in der Wohnung mit der Frau, sondern dass da noch jemand da war. Und das natürlich für ihn anfänglich überhaupt nicht ersichtlich war, ist das jetzt ein Freier, ist das jetzt ein Zuhälter? Und die Situation für ihn kurz ziemlich brenzlig war und sich dann aber relativ schnell rausstellte, die Frau hat tatsächlich gerade noch Kundschaft.
Und wie ist er denn da eigentlich wieder rausgekommen?
Er ist dann unter einem Vorwand gegangen. Also es kam natürlich auch nicht dazu, dass da irgendwelche Dienstleistungen in Anspruch genommen wurden.
Übrigens, gegenüber von der Wohnung haben wir auch gesehen, dass das Bauamt dort ansässig ist. Man muss wissen, dass so ein Wohnungsbordell eine Genehmigung braucht. Und das Bauamt muss das auch genehmigen. Das Bauamt weiß offensichtlich nicht, dass da Leute ein- und ausgehen.
Wundern sich nicht, dass da immer so viel Traffic ist. Thema Amt, Rebecca. Du bist unterwegs gewesen mit dem Ordnungsamt. im Burgenlandkreis. Das fand ich super spannend. Du bist unterwegs gewesen, auch mit jemandem, der nicht offiziell erkannt werden darf. Ihr habt die Frau Schmidt genannt. Was ist da los im Burgenlandkreis? Das ist ja auch ein bisschen so ein spezieller Fall nochmal, weil gibt es den Verdacht, dass es da sehr viele dieser Wohnungsbordelle gibt?
Ich hatte ja mit etlichen Ordnungsämtern Hintergrundgespräche geführt und habe natürlich auch, oder wir haben halt ein Ordnungsamt auch gesucht, das mit uns drehen wollte, was total schwierig auch wiederum war, weil die Mitarbeiter auch gesagt haben, wir wollen nicht erkannt werden und das war alles so ein bisschen schwierig. Wir hatten dann Glück, dass wir eine sehr, sehr engagierte Frau da kennengelernt haben, die wir Frau Schmidt nennen. Die ist alleine zuständig im Burgenlandkreis für Wohnungsbordelle oder generell Prostitutionsstätten ist ja das offizielle Wort. Die ist total engagiert, die recherchiert total viel dazu. Und das, was mich echt umgehauen hat, war die Zahl, die sie mir dann sagte, dass es nur eine Stätte gibt, eine Prostitutionsstätte, die angemeldet ist, im ganzen Burgenlandkreis und sie aber derzeit zu ungefähr 30 illegalen Wohnungsstätten, Bordellen gerade ermittelt. Und zu all denen hat sie Indizien.
Und das macht die ganz alleine, wir haben es gerade schon mal gesagt. Und der Burgenlandkreis ist auch relativ groß. Und wir hören jetzt mal, warum es da so viele offenbar illegale Bordelle gibt.
Also haben Sie eine Einschätzung, warum es denn in Ihrem Landkreis auch so viele illegale Stätten gibt?
Ja, weil ich denke, dass wir als Landkreis eine gute Anbindung an die A38 haben und an die A9. Und wir so ein bisschen im Speckgürtel leben von Leipzig und Halle. Und wenn die Strafermittlungsbehörden halt dort illegale Stätten hochnehmen, dann kommen die halt zu uns. Also der Burgenlandkreis ist schon sehr ländlich und sehr groß. Also für das Verhältnis von der Größe her mache ich das Ganze alleine. Das ist natürlich zu wenig. Müssen wir nicht drüber reden.
Sie sagt, im Grunde genommen mache ich das alleine. Das ist zu wenig, da muss man nicht drüber reden. Was habt ihr denn jetzt eigentlich rausfinden können, recherchieren können, in welchen Größenordnungen sich das bewegt?
Das ist halt super schwierig, das an Zahlen festzumachen, weil es gibt unterschiedliche Konstellationen. Die Prostituierten müssen sich ja auch anmelden. Also es gibt legale Prostituierte in illegalen Wohnungen. Es gibt aber auch in legalen Wohnungen illegale Prostituierte. Das ist alles total undurchsichtig. Und das macht es auch für die Ordnungsämter natürlich so schwierig oder auch für Ermittler generell.
Zuständig für die Überwachung letztlich und für die Genehmigung sind halt die Kommunen bzw. die Landkreise und da halt vor Ort die Ordnungsämter. Das macht es schon mal relativ kleinteilig. Also jetzt in unserer Vorgehensweise zum Beispiel mussten wir jeden einzelnen Landkreis, jede einzelne Stadt anfragen und sagen, hallo, wie viele legale Prostitutionsstätten sind denn bei Ihnen angemeldet? Dann können die einem sagen, so und so viele legale sind angemeldet. Und um ehrlich zu sein, wenn man sich dann anguckt, was auf Erotikplattformen an Angebot da ist, beispielsweise für die Stadt Halle. Mein letzter Stand ist 4 angemeldete Prostitutionsstätten in einer Stadt wie Halle. Das kann nicht hinkommen. Vor allem, wenn man das mit dem Angebot vergleicht. Wenn man aber auch vergleicht, in Sachsen-Anhalt sind insgesamt 62 Prostitutionsstätten angemeldet. Allein in Magdeburg über 30. Das heißt, auf den Rest von Sachsen-Anhalt sollen sich 30 Prostitutionsstätten Pi mal Daumen verteilen. Ist ein bisschen wenig für so ein Flächenland.
Zumal ja auch der Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt liegt und Frau Schmidt sagt, sie hat schon alleine im Burgenlandkreis den Verdacht von 30.
Genau, und ich glaube, wenn man dann so versucht, diese Puzzlestücke zusammenzusetzen, Burgenlandkreis eine angemeldet, 30 existieren, mutmaßlich, dann bekommt man ein bisschen Gefühl für diese Größenordnung des Problems. Weil auch in Magdeburg, wo 30 angemeldet sind, kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auch noch deutlich mehr gibt. Ein weiteres Indiz, was wir natürlich auch häufig genutzt und gefunden haben, ist dieses Freierforum. Und da bekommt man schon den Eindruck, da gibt es sehr viel Angebot, vor allem weil diese Freier sich ja auch in einem Forum austauschen, was explizit existiert für eine Praxis, die verboten ist. Und das ist Sex ohne Kondom. Das heißt, das ist eine Plattform, auf der sich Männer dazu austauschen, wo sie das bekommen, obwohl es das eigentlich gar nicht geben dürfte.
Also ein weiteres Problem ist, so eine feste Zahl überhaupt rauszufinden. Wir haben das gesehen bei der Schauer Kelpin in Plauen. Da waren aktuell, als ich bei ihr im Büro war, 40 Inserate geschalten im Internet auf einer Erotikplattform, wo Frauen ihre Dienste angeboten haben. In Plauen offiziell sind 11 Wohnungsbordelle zugelassen. So, jetzt ist es aber so, in einem Wohnungsbordell können mehrere Frauen arbeiten. Frauen können auch in ihrer Privatwohnung ihren Dienst anbieten und müssen diese nicht anmelden. Es gibt immer wieder Hinweise, also das wissen wir von Ermittlern und auch von der Frau Schauer-Kelpin. Sobald keine Adresse in den Inseraten steht, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es sich um ein illegales Wohnungsbordell auch handelt.
Wie ist denn jetzt eigentlich generell die Rechtslage? Also mein Eindruck, ich beschäftige mich jetzt nicht intensiv mit dem Thema, aber man weiß ja schon, da hat sich einiges getan in den letzten Jahren in Deutschland. Also die Regelungen sind verschärft worden, da geht es um die Anmeldung überhaupt, dass die Prostituierten selbst sich anmelden müssen, dass die Stätten angemeldet werden sind. Und trotzdem sind immer noch, ganz offensichtlich, so viele illegale Sachen möglich.
Laut dem Prostituiertenschutzgesetz müssen sich Frauen anmelden. Das können die überall in Deutschland machen und dann auch deutschlandweit arbeiten. Die müssen regelmäßig sich dann wieder vorstellen bei der Behörde. Die müssen auch zum Gesundheitsamt. Die bekommen eine Unterweisung. Die können sich dann auch gratis testen lassen auf HIV und weiteren Geschlechtskrankheiten. Und das Gesetz an sich sagt ja, das sagt ja schon, Prostituierten-Schutzgesetz soll die Frauen eigentlich schützen. Also wir haben auch viel Kritik gehört, dass dieses Gesetz eigentlich die Frauen gar nicht schützt.
Und im Prostituierten-Schutzgesetz ist auch geregelt, dass nicht nur die Prostituierten, sondern auch die Prostitutionsstätten angemeldet werden müssen. Das heißt, sobald es eben eine kommerzielle Nutzung gibt und das nicht die Privatwohnung einer Prostituierten ist, muss diese Wohnung angemeldet werden und müssen auch bestimmte Standards eingehalten werden. Das heißt, Notfallknopf, das heißt, es braucht einen Aufenthaltsraum, der gesondert ist vom Schlafraum. Wenn Frauen da eine Woche lang leben, dann schlafen sie ja auch in diesen Wohnungen. Das darf nicht ein Raum sein. Es müssen zum Beispiel Kondome ausgelegt werden. Das ist Pflicht, weil es eben eine Kondompflicht gibt. Das sind so ein paar Eckdaten zu diesen Vorgaben, die da gemacht werden im Prostituiertenschutzgesetz. Und es gibt aber einfach wirklich, das ist unser Eindruck, ganz, ganz viel Graubereich und ganz, ganz viel Möglichkeiten, da drum herum zu schwimmen.
Habt ihr den Eindruck gehabt bei eurer Recherche, dass die Behörden damit überfordert sind?
Ja, und ich habe aber auch das Gefühl, auch die wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Du meinst Thema organisierte Kriminalität.
Es muss nicht immer zwangsläufig organisierte Kriminalität sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch durchaus hoch, würde ich sagen. Und ich habe schon das Gefühl, dass es da eine sehr große Vorsicht gibt. Also das können wir, glaube ich, nach dieser Recherche sicher sagen, dass auch die Ordnungsämter das mit Vorsicht genießen, was da in diesem Bereich passiert.
Und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt so viele bürokratische Auflagen auch. Also für die Frau Schmidt ist es auch total schwierig. Die muss total viele Indizien erstmal sammeln. Nur weil sich jetzt irgendein Nachbar beschwert, kann sie ja nicht gleich in die Wohnung rein. Es sind ja Privatwohnungen, die vermietet werden. Da steht dann wieder der Schutz der Privatwohnung dahinter. Deswegen muss sie da viele Indizien sammeln. Dann, wenn sie soweit ist, dass sie in die Wohnung rein kann, um das zu überprüfen, ob dort tatsächlich Prostitution stattfindet, muss sie Amtshilfe dann wieder ersuchen. Also sie muss dann Kollegen von der Polizei mitnehmen. Und das dauert alles natürlich. Die Frau Schmidt meinte auch zu mir, sie muss dann auch die Betreiber anschreiben. Hier, sie müssen die Städte anmelden. Sie muss denen ja auch die Zeit geben, sich dazu zu äußern. Das war Frau Schmidt auch immer ganz wichtig. Sie möchte nicht die böse Ordnungsamtsfrau sein, sondern sie will auch den Betreibern die Möglichkeit geben, das rechtlich legal zu betreiben. Wo ich sage, ja, das ist ganz nett von ihr gemeint, aber man sieht ja, dass das nicht wirklich was hilft, weil eben bisher nur eine Stätte angemeldet ist und mindestens 30 weitere nicht. Vielleicht müssten da Ordnungsämter auch so ein bisschen mehr mit Karacho mal dagegen vorgehen. Aber was ich mir vorstellen kann, was auch natürlich total schwierig ist.
Vielleicht noch kurz dazu, was wir auch von verschiedenen Ermittlern gehört haben, nur um das nochmal abzuschließen, ist, dass aus Ermittlerperspektive auch die Staatsanwaltschaften durchaus vorsichtig sind, in diesem Bereich anzuklagen und dann auch wirklich Zwangsprostitution und Menschenhandel zu verfolgen. Da kommen wir sicher später noch zu, warum das ein Problem ist. Was uns aber auch erzählt wurde, ist, dass es da teilweise auch so ein bisschen Verantwortungsdiffusionen gibt. Also weil zum einen sind zum Beispiel da Zoll- oder Steuerfahndungen unterwegs, weil da geht es ja häufig um hinterzogene Gelder. Es geht häufig um Schwarzarbeit. Dann sind die Ordnungsämter da am Start. Dann gibt es polizeiliche Ermittlungen. Dann gibt es teilweise Europol-Ermittlungen, weil die halt bei bestimmten organisierten kriminellen Strukturen drauf gucken und eben sehen, okay, da gibt es Verflechtungen. Also das heißt, es gibt eigentlich auch da, wie in vielen Bereichen in diesem Land, viele Ansatzpunkte, die aber nicht so richtig effizient zusammengeführt werden. Und der Föderalismus da ja leider irgendwie noch nicht so den effizientesten Umgang mitgefunden hat, um dem Problem Herr zu werden.
Was ich mich gefragt habe, Rebecca, als du mit der Frau Schmidt da in Naumburg unterwegs gewesen bist, dann sagte sie auch sowas, hier ist eigentlich eine ganz gute Wohngegend. Da müssen doch eigentlich auch die Nachbarn Sturm laufen. Da muss es doch Anzeigen geben.
Genau, also sie bekommt ja meistens aus der Nachbarschaft Anzeigen. Daher weiß sie ja überhaupt oder hat einen Anhaltspunkt, dort könnte ein illegales Wohnungsbordell sein.
Ihr habt aber nicht mit Nachbarn gesprochen, oder?
In Naumburg wussten wir ja nicht direkt von der Stätte. Das wollte sie uns ja nicht zeigen, aus Ermittlungsgründen. Und die ehemalige Stätte in Weißenfels, die sie uns gezeigt hat, da hatten wir geklingelt. Aber das war eine leere Gegend. Die Kirche, die daneben war, da hatten wir auch dann geklingelt. Hatten wir kurz mit einer Frau gesprochen, die meinte aber auch, sie hat da nichts mitgekriegt.
Das hat aber auch noch einen anderen Hintergrund. Und zwar, weil wir wissen, und das wissen wir auch von Ermittlern, dass diese Wohnung, selbst wenn da durchsucht worden ist, sehr häufig, sehr schnell wieder genauso genutzt werden. Da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, wem gehört diese Immobilie? Wie involviert ist die Person da vielleicht auch in das Geschäft? Und man weiß natürlich nicht, inwiefern sind diese Immobilien auch dauerüberwacht? Wer wohnt da oder wer ist da in der Nachbarschaft ansässig? Ich persönlich fand es jetzt nicht angebracht, da großartig klingeln zu gehen und nach illegalen Wohnungsbordellen zu fragen.
Eine eurer Thesen ist ja gewesen, dass es besonders viele Asiatinnen jetzt in diesem Bereich gibt. Welche Belege habt ihr finden können?
Die These stammt vor allem von dem Informanten, der uns darauf hingewiesen hat. Wir haben auch nach seinem Hinweis vor allem einmal geguckt auf den Portalen, auf denen auch Frauen inserieren oder beziehungsweise auf denen für Prostituierte geworben wird. Wir wissen aus dem Verfahren, dass sie das nicht immer selber schalten, sondern dass das durchaus auch Leute im Hintergrund machen. Und da haben wir zum Beispiel dann immer mal, man kann tatsächlich filtern nach Ethnie, also asiatische Frauen zum Beispiel. Da haben wir das teilweise mal gemacht und so ein bisschen versucht zu begrenzen auf Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und haben das dann auch mal verglichen mit den westdeutschen Ländern, sobald sich das eben eingrenzen lässt. Das lässt sich nicht konkret nach Bundesländern filtern. Und da ist schon aufgefallen, dass es gerade in Sachsen-Anhalt und in Thüringen mehr als die Hälfte der ganzen Inserate waren, bei denen die Frauen angegeben haben, asiatisch. Gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, gerade in dem Fall von Halberstadt haben wir von mehreren Inseraten die gleiche Adresse geschickt bekommen und teilweise waren Telefonnummern auch deckungsgleich. Das heißt, hinter mehreren Inseraten scheinen durchaus dann auch wieder weniger Leute zu stecken. Also deswegen lässt sich das von da aus jetzt auch nicht 100%ig belegen. Aber auch Frau Schmidt hat Rebecca bei ihrem Besuch bestätigt, dass das auch ihr Eindruck ist, dass die Zahl der asiatischen Frauen steigt. Es gibt dazu auch Berichte vom BKA und auch von einer Kommission, die sich mit Menschenhandel beschäftigt. Auch da wird immer wieder darauf hingewiesen, die Dunkelziffer ist groß. Man kann eigentlich diesen Phänomenbereich gar nicht so richtig beschreiben.
Das eine, dem ihr nachgegangen seid, ist ja der Verdacht der Zwangsprostitution. Das andere ist der Verdacht des Menschenhandels. Das sind ja zwei verschiedene Sachen, die muss man unterscheiden. Welche Anhaltspunkte konntet ihr finden für den Verdacht von Menschenhandel?
Der Prozess, den wir uns in Chemnitz angeguckt haben, der war dezidiert eben nicht zu Menschenhandel und auch nicht zu Zwangsprostitution, sondern angeklagt waren die Hinterleute von illegalen Wohnungsbordellen da wegen der Schleusung von Frauen nach Deutschland. Ich würde sagen, dass man trotzdem durch diesen Prozess einen Blick hinter die Kulissen bekommt, wie dieses System funktioniert. In dem Fall haben die Ermittler das so beschrieben, dass die Frauen in diesem Fall in Vietnam angeworben sind. Das sind teilweise tatsächlich richtig professionelle Agenturen. Das wissen wir auch von Hintergrundgesprächen mit anderen Ermittlern, jetzt gar nicht nur in diesem Fall. die eben Angebote machen, die werben für Arbeit in Deutschland, teilweise auch mit dem Versprechen, dass es legale Arbeit sei. Und da wird dann zum Beispiel von Nagelstudios oder von Restaurants oder von Pflege oder von Massage, also all diese in Anführungsstrichen erstmal unverdächtigen Dienstleistungen gesprochen. Die Frauen sind dann, zumindest in diesem Fall, über eine Route, und zwar von Vietnam nach Litauen in die EU gekommen und dann von Litauen weiter nach Warschau und dann über verschiedene Wege nach Deutschland. Was dann passiert ist, ist, dass man den Frauen sogenannte Reisekosten auferlegt hat. Das heißt, die mutmaßlichen Schleuser, also die Leute im Hintergrund, die diesen Transport organisiert haben, wollten eben eine Gegenleistung, eine monetäre Gegenleistung, die natürlich höher ist als die eigentlichen Reisekosten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Da die Frauen aber zum allergrößten Teil natürlich keine 10.000 Euro zur Verfügung hatten, hat sich daraus dann gleich das große Problem, die Masche, ergeben, und zwar, dass ihnen vermeintliche Schulden auferlegt wurden, die sie jetzt nun abarbeiten müssen. Und dass sie diese Schulden in Deutschland mit Prostitution abarbeiten müssen oder sollen, das wurde ihnen, zumindest ist das die Erkenntnis der Ermittler, erst in Deutschland auch gesagt. Und dann kommt noch dazu, auch das haben uns Ermittler erzählt, die über diesen Prozess in Chemnitz hinaus mit Zwangsprostitution, mit Menschenhandel, mit Schleusung zu tun haben. Die haben uns erzählt, dass Frauen häufig in diesen Wohnungen ohne Papiere, ohne Winterkleidung zum Beispiel leben. Das heißt, im Winter könnten sie zum Beispiel die Wohnung gar nicht verlassen, wenn sie es wollten. Das heißt, es gibt eine Situation, in der die Frauen tatsächlich gänzlich hilflos und ausgeliefert sind. Und da wird es dann juristisch haarig. Und das hat uns ja auch der Staatsanwalt Wolfgang Klein noch mal erklärt, warum das so schwierig ist.
Bei der Zwangsprostitution sehen wir das ja schon am Namen. Das braucht dort einen gewissen Zwang. Und wenn die Frau uns sagt, sie prostituiert sich aus eigener Überzeugung heraus, ohne dass sie dazu gezwungen wird, und das Geld, das sie erwirtschaftet, das ist ihr eigenes, dann sind wir in der Not, diese Tatbestände anzuklagen. Wir können den Menschenhandel oder die Zwangsprostitution in diesen Fällen nicht nachweisen.
Die Frauen, die vor Ort bei Razzien gefunden werden in den Wohnungen, die sagen halt oft gar nicht aus. Also vor allem auch die asiatischen Frauen sagen gleich immer wieder, sie machen alles freiwillig. Denen wird das auch ganz schön eingebläut, möglicherweise. Ich meine, die haben einerseits schlechte Erfahrungen in ihren Heimatländern mit Staat, Polizei. Denen wird vermutlich gesagt, also so haben wir das auch von Ermittlern gehört, dass sie selbst illegal in Deutschland sind, dass sie mega die Schwierigkeiten kriegen können, wenn sie aussagen. Dann wird auch noch Druck gemacht mit Familie, Kinder zum Beispiel auch in den Heimatländern. Und das macht es natürlich für die Ermittler total schwierig, weil es braucht ein Opfer, so, um halt wirklich diese Zwangsprostitution auch nachweisen zu können. Und da hatte ich aber auch von diversen Hilfsorganisationen Kritik an die Polizei auch gehört. Es gibt einen Opferschutz. Das bedeutet, wenn die Frauen aufgeklärt werden würden, ihr kriegt mindestens 3 Monate legalen Aufenthalt in Deutschland, ihr bekommt eine Unterkunft, es wird sich um euch gekümmert, ihr könnt aussagen, euch passiert nichts, dann würden auch mehr Frauen aussagen. Also das behaupten jetzt Hilfsorganisationen. Die werden ja auch hinzugezogen von der Polizei oft. Aber nicht alle von der Polizei wissen über diesen Opferschutz Bescheid. Das ist wohl auch so ein bisschen ein Knackpunkt.
Aber tatsächlich in der Praxis wurde uns erzählt, es ist wohl scheinbar auch schon vorgekommen, dass Frauen bei Razzien angetroffen wurden, mit auf die Wache genommen wurden und dann von der Wache abgeholt wurden von vermeintlichen Zuhältern. Und das sagt ja auch der Staatsanwalt. Sowohl die Frauen als auch die Wohnungen schalten eigentlich auch nach polizeilichen Interventionen direkt wieder weiter in den gleichen Betrieb. Es gibt eine Frau, die im Rahmen der Razzia, die im Vorfeld zu dem Prozess in Chemnitz stattgefunden hat, also im Rahmen der Ermittlungen, da wurde in Plauen eine Frau angetroffen, die den Spitznamen Mimi hatte. Und das ist in diesem Fall die einzige Frau gewesen, die mit den Ermittlern kooperiert hat, die danach dann auch in ein Schutzhaus vermittelt wurde und die aber kurze Zeit später einfach spurlos verschwunden ist und das auch bis heute ist. Also niemand weiß, wo diese Frau abgeblieben ist, ob es ihr gut geht, ob sie weiter in der Prostitution tätig ist, wer sie oder ob sie vielleicht jemand anders abgeholt hat. Also wir wissen nur, dass sie
das Haus verlassen hat mit einem Koffer, aber auch Bargeld und Handy nicht dabei hatte.
Die Streetworkerin, die Katrin Schauer-Kelpin, die kannte sie, also die hat sie auch betreut. Und die hat mir erzählt, dass sie schon so weit war, eine legale Arbeit für sie zu haben, einen legalen Aufenthaltsstatus, glaube ich, waren sie auch schon dran. Und sie das schon sehr komisch fand, dass sie halt am Abend, wo auch kein Zug mehr fuhr, einfach verschwunden ist. So, und sie hatte den Schlüssel noch hinterlegt in der Küche. Diese Frau hatte auch Kinder in ihrem Heimatland.
Also das ist eine Mutmaßung, aber es passt natürlich sehr in das Muster, von dem wir jetzt häufiger gehört haben, dass Familie im Heimatland eben auch als Druckmittel genutzt werden kann. Entweder, dass es da Bedrohungen gegen die Familie gibt oder aber, dass es einen finanziellen Druck gibt.
Was ich mich auch frage ist, illegale Wohnungsbordelle, das sind ja immer logischerweise Wohnungen in Wohnmietshäusern. Warum kann man jetzt eigentlich als Behörde nicht einfach hergehen und gucken, wer ist an dieser Adresse gemeldet? Und dann weiß man doch, wer dahinter steht.
Ich glaube, dazu kann man zwei Punkte sagen. Das eine ist, du musst natürlich rausfinden, auch als Behörde, wenn du eine Anschrift hast, Hausnummer 28, dann musst du ja auch wissen, um welche Wohnung geht es denn in dieser Hausnummer. Da wohnen im Zweifelsfall dann auch Leute. Das heißt, du brauchst schon mal Indizien auch zu einer konkreten Wohnung. Und auch wenn du dann rausgefunden hast, welche Wohnung, welche Etage, welche Seite, ist es scheinbar häufig der Fall, und das war auch in dem Verfahren in Chemnitz so, dass es sowohl Scheinmieter als auch Scheinvermieter gibt. Das heißt, es gibt Strohleute, die wie so zwischengeschaltet sind, die erstmal unverdächtig sind. Und da muss man dann auch als Ermittlungsbehörde, glaube ich, erstmal Nachweise liefern, dass da was stattfindet, was da nicht stattfinden sollte.
Okay, verstehe. Ein anderer Ansatz eurer Recherche war ja auch die Annahme, dass es vor allen Dingen im Osten mehr dieser illegalen Wohnungsbordelle gibt. Habt ihr herausfinden können während eurer Recherche, warum im Osten?
Ich glaube, wir können nicht definitiv sagen, dass es im Osten mehr gibt als im Westen. Das ist nicht seriös zu beantworten, auch am Ende der Recherche nicht. Beispielsweise auch bei dem Verfahren, was wir uns angeguckt haben, auch diese mutmaßlichen Hintermänner haben Wohnungen in Westdeutschland angemietet. Das war eine Struktur in ganz Deutschland. Ich glaube, das ist eigentlich der Punkt. Die konzentrieren sich nicht auf eine Stadt, auf einen Landkreis, teilweise nicht mal auf einen Staat, sondern das sind international vernetzte Strukturen, die international zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist eigentlich vielmehr das Problem, dass da in Deutschland so eine Art Kleinstaaterei existiert, die dann vielleicht auch, die vielleicht ein bisschen schwieriger macht, die größere Struktur auch zu sehen. Also in Chemnitz haben die Ermittler dann ja nach den ersten Indizien tatsächlich auch eine Europol-Ermittlung draus gemacht, weil sie festgestellt haben, es gibt Bezüge nach Tschechien. Das ist aber, würde ich sagen, jetzt nicht bei jeder Ermittlung der Fall, dass man gleich das große Bild versucht abzulichten. Was uns aber mehrfach beschrieben worden ist, was vielleicht tatsächlich so eine Art räumliche Differenz oder so ein räumlicher Unterschied sein könnte zu Westdeutschland, ist, dass es zergliederter ist. Also dass man in Ostdeutschland weniger diese gewachsenen Rotlichtbezirke und Rotlichtviertel hat, wie jetzt beispielsweise in Hamburg klassisch oder auch in anderen westdeutschen Städten. Dass es da so diese Rotlichtstraße oder Rotlichtbezirk gibt, sondern dass es eben zergliederter ist in der Struktur im ländlichen Raum. Das ist also letztlich, dass es zumindest so scheint, als wäre es erstmal dezentraler als in den Großstädten in Westdeutschland zum Beispiel.
Also was wir auch bezüglich den Eigentümern der Wohnungen oder auch den Vermietern gefunden haben im Internet, scheint auch so ein bisschen eine Masche zu sein, Ferienwohnungen zu vermieten oder Monteurswohnungen. So war das im Fall von Halberstadt bei der einen Wohnung, wo Nina vor Ort war. Und da ist es natürlich auch super schwierig für die Behörden, denen dann nachzuweisen, dass sie das wissentlich an Prostituierte vermietet haben. Wenn sie dann, ne, die Vermieter oder die Eigentümer sich rausreden können mit, naja, ich habe es als Monteurswohnung vermietet, keine Ahnung, was die Frauen dort drin machen, ist nicht mein Business. Also in der Praxis läuft es ja dann auch so ab, wenn die Ordnungsbehörde mit der Polizei ein Wohnungsbordell jetzt zum Beispiel hochnimmt, dann werden die Frauen mitgenommen, die Wohnung wird versiegelt, es wird der Eigentümer angeschrieben, der hat dann die Möglichkeit, sich zu äußern, der hat die Möglichkeit, dann wieder die Wohnung entsiegeln zu lassen. Und eigentlich geht das Business dann wieder weiter. Also Das war das, was wir so mitbekommen haben.
Nach den letzten Razzien, die jetzt stattgefunden haben, also das ist auch das, was unser Informant uns nochmal gesagt hat, dass da einige Wohnungen tatsächlich durchsucht worden sind, die wenige Wochen später wieder inseriert worden sind, auch tatsächlich dezidiert für Prostituierte.
Das ist ja jetzt ein Thema, was einem auch sehr nahe gehen kann, wenn man sich die ganze Zeit damit beschäftigt. Wie ist es euch mit der Recherche gegangen und was ist eigentlich für euch das Fazit dieser Recherche?
Ich glaube, worüber ich häufiger gestolpert bin in dieser Recherche, ist schon die Frage, was mit diesen Männern ist, die das in Anspruch nehmen. Und mit das meine ich, die teilweise relativ unverblümt davon schreiben, dass ihnen durchaus bewusst ist, dass da Frauen sind, die das nicht freiwillig machen. Weil nachdem, wie die Strafverfolgung da aktuell funktioniert, gibt es eigentlich keine Strafverfolgung von diesen Männern. Weil in jedem Einzelfall auch da nachgewiesen werden muss, dass der Person, dass dem Mann gänzlich bewusst war, dass die Frau das nicht freiwillig macht. Und du musst ihm nachweisen, dass er da war und wie häufig er da war. Trotzdem finde ich, dass das ein Bereich ist, den man sich angucken sollte. Man sollte sich angucken, ob das für unseren Rechtsstaat, für uns als Gesellschaft hinnehmbar ist, dass Männer im Internet offen davon schreiben können, dass sie Frauen sexuell missbrauchen. Das ist für mich ein Teil, der offen geblieben ist in dieser Recherche. Und ich würde sagen, für mich ist das Fazit dieser Recherche auch, dass es zu leicht ist, sowas zu betreiben.
Was mich auch total erschrocken hat, war auch diese Rechtslage, dass den Freiern so gut wie gar nichts eigentlich passieren kann. Also es gibt vermehrt die Nachfrage nach ungeschütztem Sex. Das zwingt manche Frauen natürlich auch dazu, das zu machen, auch aus monetärer Sicht. Und laut dem Prostituiertenschutzgesetz ist das verboten, ohne Kondom Sex anzubieten. Und die Rechtslage ist aber so, man muss es den Freiern nachweisen, dass sie belangt werden. Also eigentlich müsste das Ordnungsamt unterm Bett sitzen und die beim Akt in flagranti erwischen. Was ich auch noch richtig krass fand, war, was die Frau Schauer-Kelpin mir erzählt hat, dass die Frauen mit Mitte 20, 30 Jahren inkontinent sind. Also dass die das, was die anbieten müssen und was sie machen müssen tagtäglich, dass das nicht nur seelische Spuren hinterlässt, sondern auch körperliche.
Vielen Dank für das Gespräch, die Recherchen und für euren Film. Nina Böckmann.
Danke dir.
Und Rebecca Kupfner.
Danke auch.
Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Vielen Dank fürs Zuhören. Den Film von Nina Böckmann und Rebecca Kupfner kann man sehen als MDR Exactly in der ARD Mediathek unter dem Titel Illegale Bordelle in Ostdeutschland – Recherche im Rotlichtmilieu. Den Link finden Sie ebenso in den Shownotes wie Informationen zu unserem Podcast. Wenn Ihnen MDR Investigativ hinter der Recherche gefällt, dann abonnieren Sie uns. So verpassen Sie keine der Folgen, die immer montags alle 14 Tage in ARD Sounds erscheinen und auch da, wo Sie uns gerade hören. Außerdem freuen wir uns sehr über Sterne, Bewertungen und Kommentare. Zum Beispiel auf Spotify oder in unserer MDR Investigativ Community auf YouTube. Diesen Podcast können Sie auch nachlesen. Wir hören uns, so Sie mögen, in 2 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.